Richtige ist heute, aber das überlasse ich Gott. Wir sind gestern in den Gottesdienst gekommen und da hat ein Bruder ein ganzes Kapitel gelesen und es war genau das Kapitel für uns. Und er hat nicht gewusst, dass das Kapitel für uns ist. Und von daher mache ich einfach das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Wir machen heute einen sehr schwierigen Text im Neuen Testament. Wir machen das so an vielen Stellen, sowohl im Hauskreis wie auch in der Gemeinde, dass wir fortlaufend predigen. Also ich predige fortlaufend, nicht, dass wir als gesamte Geschwister fortlaufend predigen. Das, glaube ich, würde nicht funktionieren. Es kann ja immer nur derjenige, der irgendwas von Gott empfängt, das dann auch weitergeben. Aber wir predigen fortlaufend. Und wenn man fortlaufend predigt, fortlaufend zu predigen oder fortlaufend sich im Hauskreis mit der Bibel zu beschäftigen, hat einen ganz großen Vorteil. Nämlich, wir setzen uns nicht mit unseren Lieblingsstellen in der Bibel auseinander, sondern wir lesen kontinuierlich den gesamten Inhalt der Bibel. Und da kommen wir auch an die Stellen, die für uns als Menschen manchmal ungeheuer schwer sind. Und wo wir tiefer nachdenken müssen, was diese Stellen bedeuten. Und an so eine Stelle kommen wir heute. Und ich lese euch mal den Predigttext vor aus Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 12. Da schreibt Paulus den Christen in Philippi damals Folgendes: Also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Lassen wir es erstmal so weit sein. Paulus spricht oder schreibt hier vom zurückliegenden Gehorsam der Christen in Philippi und er fordert sie auf, diesen Gehorsamsweg auch in Zukunft weiterzugehen. Und gegen Ende des Textes nennt er das Festhalten am Wort des Lebens. Also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Und da kommt dieser Satz, der uns nachher beschäftigen wird: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ist uns klar, dass Glaube und Gehorsam untrennbar zusammengehören. Wenn ihr eine Münze habt, dann hat die eine Vorder- und eine Rückseite. Und die Münze gilt nur, wenn die Vorder- und die Rückseite existiert und geprägt ist. Und für Paulus lagen Gehorsam und Glaube so unmittelbar nebeneinander, dass er sogar die Formel prägen konnte, Glaubensgehorsam. Er schreibt einmal in Römerbrief Folgendes: Von Jesus, durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, um in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Im Übrigen haben wir an dieser Stelle als Christen etwas verloren, denn der Glaubensgehorsam der ersten Christen hat sofort, nachdem sie sich bekehrt haben, mit der Taufe begonnen. Das war der erste Schritt ihres Glaubensgehorsams. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen wenn der Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und dann lesen wir dieses kleine Stichwort, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Das heißt, sie wurden aufgefordert, wenn sie innerlich Jesus als den Messias erkennen, als den Retter der Welt, als den, der ihre Schuld getragen hat. Sie wurden aufgefordert, das äußerlich im Schritt der Taufe zu dokumentieren. Und wir lesen hier von den ersten Christen, die nun sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Taufe als erster Gehorsamschritt, dem viele weitere Gehorsamschritte in der Nachfolge Jesu folgen sollten. So wurden die ersten Christen gelehrt. Nirgends wurde ihnen ein Glaube gezeigt, der kein Gehorsam fordert, sondern gleich am Anfang wurde ihnen ein Glauben gezeigt, der ein Gehorsam erfordert. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass es im christlichen Glauben nur um die Gnade geht, dass wir vergessen, welche fundamentale Bedeutung die Antwort des Menschen auf die Gnade Gottes hat. Und vor allem begreifen wir nicht, dass diese Antwort auf Gottes Gnade nicht beliebig sein kann, sondern sie soll so sein, wie Gott die Antwort angeordnet hat. Beispiel, wenn jemand in die Gemeinde Jesu kommt und noch in einer unzüchtigen Beziehung lebt, dann ist es okay, dass man ihm Zeit lässt, dass er das versteht. Ich lebe in einem ungeordneten sexuellen Verhältnis. Das ist nicht meine Frau, aber wir leben miteinander die Sexualität. Das ist nicht mein Mann, aber wir leben miteinander die Sexualität. Es ist in Ordnung, dass man einem solchen Menschen Zeit lässt, weil er braucht ja Zeit, um zu erkennen. Versteht ihr? Aber irgendwann muss er aufhören zu sagen, ich bin gläubig, wenn er diesen Bereich nicht ordnet. Er muss aufhören, weil es geht nicht. Es geht nicht. Welche Rolle spielt Gehorsam in deinem und in meinem Leben? Könntest du von irgendeinem Gehorsamschritt in den letzten Wochen hier erzählen? Schaut, es unterscheidet doch den Namenschristen vom echten Christen. Ein Namenschrist, der hört Jesus gar nicht. Er kennt Jesus irgendwie als ein großes Vorbild, als ein guter ethischer Lehrer, vielleicht auch als sein Erlöser, aber er hört Jesus aktuell nicht. Und selbst wenn er ihn hört, ist die Frage, hören und gehorchen gehört ja ganz eng zusammen. Noch eine ganz kleine Anmerkung. Der Gehorsam der Christen in Philippi war echt. Wisst ihr, woran man das erkennen kann? Paulus schreibt hier, also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Der Gehorsam der Christen in Philippi war echt. Er wurde nämlich gelebt, nicht nur in der Anwesenheit des Apostels, sondern auch in seiner Abwesenheit. Kennt ihr die Kinder, die sagen, ja, ja, Mama, ich mach, was du tust? Kaum ist die Mama zur Türe draußen, macht das Kind was ganz anderes, als das, was eigentlich vereinbart war. Ich muss bekennen, ich bin auch nicht immer der Mensch, der in jeder Situation gehorsam ist. Aber dieser Text hat mir das nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir als Christen, unabhängig von der Frage, welcher Mitbruder oder welche Mitschwester sind im Raum, kennt ihr das? Ich lebe so vor mich dahin, dann kommt irgendwie ein ganz qualifizierter Christ und auf einmal lebe ich ganz anders im Glauben. Auf einmal lebe ich viel intensiver im Glauben, weil ich will mich ja nicht blamieren vor dem. Kaum ist der weg, falle ich in meinen alten Trott zurück. Und ich lebe wieder meinen Glauben nur so. Der Glaube der Philipper war echt. Und nun sagt Paulus im Zusammenhang mit Gehorsam etwas für uns völlig Irritierendes zunächst mal. Er sagt, also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Paulus formuliert hier etwas, was scheinbar gegen alles, was wir in unserer reformatorischen Prägung gelernt haben, spricht. Haben wir nicht gelernt, allein durch Gnade, sola gratia? Ihr kennt vielleicht die vier reformatorischen Soli. Neben dem Solus Christi, allein Christus, steht im reformatorischen Glauben dann dieses Sola Scriptura, nur die Schrift, Sola Fide, allein durch Glauben und Sola Gratia, allein aus Gnade. Steht nicht in der Schrift in Römer Kapitel 3, Vers 11 folgendes: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder. Sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und Paulus endet diesen Abschnitt, indem er sagt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben. Und derselbe Paulus, der das schreibt, der schreibt im Philipperbrief, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und diese Stelle könnte man wörtlich übersetzen, erarbeitet euch eure Errettung. Hier steht ein Wort im Griechischen, das von einer Mühsal beschreibt, das eine Mühsal beschreibt. Und nun entsteht doch die Frage, Paulus, was sagst du da? Stößt du damit nicht alles um, was du sonst gelehrt hast? Zerstörst du damit nicht jegliche Heilssicherheit von uns? Heißt es nicht, dass der Mensch aufgrund seiner Sündhaftigkeit nicht das Allergeringste zu seiner ewigen Errettung tun kann? Nichts außer die Gnade, dieses dargebotene freie Geschenk sozusagen anzunehmen. Merken wir, wie ein einziger Satz im Neuen Testament uns völlig durcheinander bringen kann? Oder geht es euch anders als mir? Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wie meint Paulus das? Was will er hier sagen? Nun, wir suchen die Lösung und wir suchen sie in der Schrift und wir suchen sie, indem wir zuerst mal diese Stelle genau anschauen. Die Stelle lautet, ich lese sie nochmal vor: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und jetzt hört Paulus nicht auf, sondern er sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und dann fügt er hinzu, tut alles ohne Murren oder Zweifel. Also Paulus schreibt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und dann kommt eine Begründung. Denn, dass wir selber mit aller Kraft, die in uns ist, Dinge tun sollen, das hat seinen Grund in einem ganz bestimmten Handeln Gottes. Paulus sagt nämlich hier nicht, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott wirkt nicht in euch, bevor ihr ihm nicht beweist, wie ernst er es meint. Das könnte ja auch hier stehen. Sondern Paulus schreibt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich weiß nicht, ob uns klar ist, was diese Aussage bedeutet. Zunächst einmal ist es so, die zweite Aussage begründet die erste. Keiner von uns könnte irgendetwas in seinem Glaubensleben dazu tun, wenn Gott nicht vorher gehandelt hätte und wenn Gott nicht alles, was notwendig ist, zur Verfügung stellen würde. Und dann ist es ganz wichtig, dass die zweite Aussage eine positive Aussage behält. Da steht nicht, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott stellt sein Wirken ein, wenn ihr das nicht tut. Gott verflucht euch wieder, wenn ihr das nicht tut. Nein, da steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Andersrum, ich versuche es mal zu formulieren. Weil Gott uns sowohl das Wollen wie das Vollbringen schenken will und weil er es in uns schafft und schaffen kann, deshalb sollen wir unser Heil mit Furcht und Zittern mitbewirken. Ich nenne es mal mitbewirken. Also nochmal, Paulus formuliert hier kein Entweder-Oder. Entweder-Oder würde bedeuten, es kann nur eines gelten, entweder Gott wirkt alles objektiv das Heil und subjektiv das Wollen und das Vollbringen. Oder ich muss meine Rettung selber bewirken und Gott ist sozusagen nur der Beurteiler, der drauf schaut. Und der nachher sagt, ja, reicht Rudi oder nein, Rudi, reicht nicht. Kein Entweder-Oder. Sondern hier werden uns zwei Realitäten nebeneinander gestellt, die beide existieren und die in einer gewissen Beziehung zueinander stehen und die auch in einer Abfolge stehen. Wenn da steht, wir sollen unser Heil mit Furcht und Zittern bewirken, dann ist es erst das Zweite. Das Erste ist, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich drücke es nochmal aus, weil Gott selbst es ist, der sowohl das Wollen wie das Vollbringen, hier steht im Griechischen das Wort Energeia. Also Gott will uns die Energie, die wir dazu brauchen, zur Verfügung stellen. Weil Gott selbst es ist, der sowohl das Wollen wie das Vollbringen schenkt, deshalb können, sollen wir mit Furcht und Zittern, Furcht und Zittern ist übrigens was hier in der Bibel? Furcht und Zittern ist die Reaktion, wenn ihr das ganze Alte und Neue Testament anguckt, das immer dann da ist, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Immer im Alten und im Neuen Testament, wo die Gegenwart Gottes da ist, da ist auf einmal ein Furcht und Zittern. Und an dieser Stelle entsteht eine große Frage, weil die Christenheit heute sehr leger mit Gott umgeht. Ich glaube, Jesus hat mal selber gesagt, ihr seid meine Freunde. Ich glaube, dass ich als Christ tatsächlich staunen kann darüber, dass Gott mich nicht mehr Knecht nennt, dass Jesus mich nicht mehr Knecht nennt, sondern seinen Freund nennt, wisst ihr? Aber Gott auf die Schulter klopfen, hallo Kumpel, steht niemand von uns zu. Wenn Gott in diesem Raum gegenwärtig ist, ihr Lieben, dann fallen wir alle auf die Knie. Wenn wirklich die Gegenwart Gottes in seiner ganzen Heiligkeit unter uns ist, da passiert etwas, was viel zu selten passiert. Dass uns tatsächlich ein inneres Zittern überkommt, ein inneres Bewusstsein von Gottes Heiligkeit überkommt. Werner de Boer schreibt in seinem, finde ich, sehr guten Kommentar zum Philipperbrief Folgendes. Unsere Logik versagt hier, weil es sich um Lebensvorgänge handelt, die über alle Logik hinausgehen. Es kommt aber für unseren persönlichen Glauben darauf an, dass wir diese Lebensvorgänge recht erfassen und ihre seltsame eigene Logik ergreifen. Unsere Stelle wird so zu einer entscheidenden Probe für uns. Und dann sagt er, wer sich an dieser Stelle stößt, wird merken, dass er im ganzen Neuen Testament immer wieder auf diese seltsame Konstellation trifft. Die reformatorische Linie, Gott allein wirkt alles, alles ist Gnade, der Mensch ist nichts, wird immer wieder durchkreuzt oder soll ich sagen begleitet vom ernstesten Appell an das verantwortliche Handeln des Menschen. Und nun lasst mich mal eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist. Wisst ihr, was dialektische Wahrheiten sind? Dialektische Wahrheiten sind Wahrheiten, die sich scheinbar gegenüberstehen. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Seid ihr mit mir einverstanden, dass die Ehe die Stiftung Gottes ist und dass sie nach dem Neuen Testament unscheidbar ist? Ja? Du nickst. Ja, nicke mal laut, indem du ja sagst. Ja. Ja. Ja, ist so. So. Wenn wir das Neue Testament betrachten, fordert uns Gott dann auf unsere Ehe sehr gut zu achten. Fordert sie uns auf, dass wir sehr gut darauf achten, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen, mit unserer Ehefrau oder mit unserem Ehemann. Schau dir, jetzt kann ein törichter Mensch sagen, die Ehe ist Stiftung Gottes und die Ehe ist unscheidbar. Warum soll ich mich um meine Frau mühen? Die Ehe ist doch Stiftung Gottes und die Ehe ist doch unscheidbar. Die kann ja gar nicht weglaufen. Ist jetzt das menschliche Handeln an dieser Stelle wichtig oder nicht? Merkt ihr was? Ja, tatsächlich, die Ehe ist Gottes Stiftung und die Ehe ist unscheidbar gedacht. Und trotzdem würde uns die Bibel mit ernstesten Worten darauf aufmerksam machen, dass wir uns als Männer, mit unseren Frauen so umgehen würden wie Jesus. Der hat sich hingegeben, der hat sich völlig aufgegeben für die Gemeinde. Und sie würde zur Frau sagen, sie soll den Mann nicht verachten. und sie soll sich unterordnen. Also ihr merkt, man kann diese dialektischen Wahrheiten nicht zerreißen. Und die Lösung in unserem Fall ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich ist sie ganz einfach. Liegt nämlich im Wesen des Menschen. Ich sag's mal so, Gott achtet uns in seinem Wirken als lebendige Person. Und er wirkt daher nicht ohne uns, sondern an uns und in uns. Merkt ihr den Unterschied? Gott wirkt nicht ohne uns, sondern an uns und in uns. Das ist der Unterschied. Und wenn Gott an uns und in uns wirkt, dann ist total wichtig, dass wir diesem Wirken Gottes Raum geben und auf dieses Wirken Gottes antworten. Noch einmal, wenn einem Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes Jesus groß geworden ist und der Apostel hat ihn aufgefordert, lasst euch taufen. Da kam im nächsten Moment vielleicht der Gedanke, was denkt meine Frau darüber, was denkt meine Mutter darüber, was denkt mein Vater darüber, was denkt meine Sippe darüber. Wenn dieser Mensch innerlich den Impuls empfangen hat, lass dich retten und gib Jesus die Ehre, indem du dich taufen lässt, dann sollte er mit aller Kraft, die er hat, auf dieses Wirken Gottes eingehen und alles, was ihn davon abhalten will, seine Angst, seine Bedenken, sein was weiß ich was, beiseite lassen und gehorchen. Unsere Stelle zeigt uns eigentlich, wie weit Paulus von einer rein forensischen Rechtfertigung entfernt ist. Gott versetzt nicht uns unveränderte Menschen lediglich in einen Gnadenzustand, sondern Gott begnadigt so, dass er im Menschen ein neues Wollen schafft und dass er diesem Menschen auch den Heiligen Geist zur Verfügung stellt. Jedem Menschen, der auf dieses neue Wollen eingeht, der hat die Verheißung des Heiligen Geistes. Und dann soll daraus was Neues wachsen. So ist es. In der Tat kann keiner von uns auch nur Verlangen nach Errettung im Herzen haben, wenn Gott ihn nicht zuvor aus seinem Todsein in der Sünde aufgeweckt hat. Kennt ihr noch den Zustand? Ich kenne den, als ich kein Christ war. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich ein sündiger Mensch bin. Erst als Gott mir die Augen geöffnet hat, dass ich ein sündiger Mensch bin, konnte ich mich bekehren. Aber wisst ihr, ich weiß noch, wie ich da als Jugendlicher saß. Und wie der vorne gesagt hat, wer sich heute bekehren will, der soll nach vorne kommen. Und ich weiß noch, wie es in mir gekämpft hat. Soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Und ich bin Gott dankbar, dass ich aufgestanden bin und gegangen bin. Und der dieses Wollen nur im Herzen hat, aber den Schritt nicht tut, aufzustehen und sich zu bekehren, der wird nie erleben, dass sein Glaube was Ganzes wird. Nee, nee. Es ist so, wenn Gott an uns handelt, wenn Gott zu uns redet, wie du heute Morgen gesagt hast, wenn Gott uns Dinge klar macht, dann muss uns auch gesagt werden, nun hör auf mit dem Spielen. Versteck dich nicht hinter einem Ich kann nicht. Versäum diese Gnadestunde nicht. Fang wirklich an zu tun, was Gott dir gezeigt hat. Und zwar gerade deshalb, weil es nicht deine eigene Stimmung ist. Gerade deshalb, weil es nicht dein eigenes Werk ist, was jetzt da innerlich in dir passiert, sondern weil es das Werk Gottes ist. Gerade deshalb, geh mit aller Kraft auf dieses Werk Gottes ein. Das will uns dieser Text sagen. Dass es wichtig ist, dass wir dem Inneren, was Gott uns zeigt, dass wir mit aller Kraft darauf eingehen. Darf ich mal ein Beispiel sagen? Man könnte hier nun unendlich viele Beispiele bringen. Aber stellt euch mal vor, Gott zeigt euch, ihr sollt euch bei einem Menschen entschuldigen. Und es fällt euch schwer. Es fällt euch schwer. Ihr wisst nicht, wie ihr es formulieren sollt. Ihr wisst nicht, wie das bei ihm ankommt. Ihr wisst nicht, was die Umwelt dann von euch denkt. Ihr kommt euch komisch dabei vor. Ihr Lieben, wenn Gott uns im Herzen zeigt, geh da hin und entschuldige dich. Dann geht da hin und entschuldigt euch. Und zwar nicht morgen, übermorgen, übermorgen. Ihr wisst, dass der Teufel ein Lieblingswort hat. Das heißt morgen. Ja, der Teufel hat ein Lieblingswort. Das heißt morgen. Ja, heute schaffe ich das nicht mehr. Morgen. Ach, jetzt bin ich schon wieder so beschäftigt. Das kann ich jetzt nicht machen. Morgen. Ja. Und ihr Lieben, lasst uns mal in unser Leben schauen. Wie viel von dem, was Gott uns in der Vergangenheit gezeigt hat, ist liegen geblieben? Nicht, weil Gott es uns nicht gezeigt hat, sondern weil wir nicht zügig darauf eingegangen sind. Das ist doch der entscheidende Punkt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich weiß nicht, was Gott aktuell in dir bewirken will. Ich weiß, was morgen vor mir steht und mir graut vor dem morgigen Tag. Aber ich weiß auch, dass ich als Leiter um den morgigen Tag nicht rumkomme. Und wenn Gott mich zum Leiter berufen hat, muss ich den morgigen Tag durchstehen. Egal, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was Gott euch zeigen will. Aber merken wir etwas. Die Gnadenlehre des Neuen Testamentes schafft keine passiven Menschen. Sondern die Gnadenlehre des Neuen Testamentes aktiviert Menschen im höchsten Maße. Das sagt uns die Bibel. Ich lese euch dazu zwei Worte aus diesem Buch vor, Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Wenn ihr das Buch mal in die Hand bekommen könnt und wirklich Lust habt, ein schweres Buch zu lesen, dann lest dieses Buch. Aber da braucht ihr etwas Zeit dafür. Bonhoeffer hat zwei Sätze formuliert. Er sagt, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Er sagt, um der Rechtfertigung willen müssen ja Glaube und Gehorsam getrennt werden. Wisst ihr, es ist uns schon klar, dass ich nicht durch meinen Gehorsam in der Ewigkeit vor Jesus bestehen kann. Das habe ich hier nicht gepredigt. Dass wir am Ende in der Ewigkeit stehen und wir stehen dann in der Ewigkeit auf dem Fundament unserer eigenen Werke. Nein, das habe ich nicht gepredigt heute Morgen. Es ist klar, um der Rechtfertigung willen müssen ja Glaube und Gehorsam getrennt werden. Aber jetzt hört mal zu. Aber diese Trennung darf niemals die Einheit beider aufheben, die darin liegt, dass Glaube nur im Gehorsam existiert, niemals ohne Gehorsam ist und dass Glaube nur in der Tat des Gehorsams Glaube ist. Das müsst ihr mal sacken lassen. Er bringt dann einige Beispiele, wo es um den einfältigen Gehorsam geht. Er sagt Folgendes, als Jesus vom reichen Jüngling freiwillig Armut forderte, da wusste dieser, dass es hier um Gehorsam oder Ungehorsam ging. Als Levi vom Zoll und Petrus von den Netzen gerufen wurde, da war es nicht zweifelhaft, dass es Jesus mit diesem Ruf ernst war. Als Petrus auf das schwankende Meer gerufen wird, da muss er aufstehen und den ersten Schritt wagen. Er nennt das einfältiger Gehorsam. Und er vergleicht uns Christen mit Kindern, wo der Vater sagt, du bist müde, du musst jetzt ins Bett. Und das Kind geht vom Vater weg und denkt, der Papa will mir was Gutes tun. Aber was Gutes tun geht ja auch ganz anders. Ich nehme jetzt die Taschenlampe sozusagen und lese unter der Decke noch weiter und so weiter. Also er meint damit, dass wir Christen diesen einfältigen Gehorsam Gott oft schuldig bleiben. Und es ist nicht gut. Diese Miteinander oder dieser Verflechtung von Gottes Tun, das jeglichem menschlichen Tun immer vorangeht. Und das wir nie entbehren könnten, weil wir gar nicht in der Lage wären, zu verstehen, was wir tun sollen und was nicht, wenn Gott nicht gehandelt hätte. Dieses Miteinander begegnet uns auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Ich lese noch zwei Stellen und damit höre ich auf. In 1. Korinther 15, Vers 9 sagt Paulus was ganz Interessantes. Ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Hat Paulus dieses Eigenartige, er wusste, er ist als Apostel in eine Aufgabe berufen. Und er hat mit aller Kraft versucht, diese Aufgabe zu erfüllen. Und im gleichen Moment, wo er um diese Mühe weiß, um den menschlichen Teil weiß, der von ihm gefordert wurde und den er auch versucht hat zu tun, im selben Moment spricht er immer von der Gnade. Es ist kein Gegeneinander, das ist kein Entweder-Oder, auf keinen Fall. Und im Hauskreis lesen wir gerade den Petrusbrief und da lesen wir im Petrusbrief eine ganze Latte von sogenannten Tugenden, die wir als Christen entwickeln sollen. Und dann steht, wenn wir diese Tugenden entwickeln, wenn wir diese Fähigkeiten in uns selber, in unserem Charakter entwickeln, und es steht da aktiv, nicht, dass Gott die automatisch in uns herstellt, sondern dass wir danach trachten sollen, dass diese Tugenden in unserem Leben Gestalt gewinnen. Und dann schrieb Petrus, wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Und jetzt hört mal zu. Darum, liebe Brüder, bemüht euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Wieder so ein Text im Neuen Testament, wo der Petrus wusste, dass die Gnade das Fundament ist, das ihn in der Ewigkeit rettet. Und trotzdem spricht er davon, liebe Brüder, bemüht euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Wir haben einen Bibelschullehrer gehabt, den Horst Afflerbach. Hanno, kennst du den Horst Afflerbach noch? Kennst du den Horst Afflerbach noch? Ja. Der hat im Unterricht auf die Frage, wie sich Gottes Handeln und das Menschenhandeln miteinander verhält, hat er immer diese Stelle aufgeschlagen. Er hat gesagt, es gibt keine Stelle im Neuen Testament, wo der Zusammenhang zwischen Gottes Handeln und unserem Handeln näher beieinander steht, als Philipper Kapitel 2, Vers 12. Amen.